Mein erstes Theaterstück war total ein Flop. Die Hälfte hat uns ausgebuht und ich musste irgendwie lachen, weil ich mag das auch, wenn es nicht allen gefällt. Und meistens ist danach eine fette Party losgegangen und ich fand das herrlich.
Fett Party feiern, auch wenn mal was schief geht. Ein sehr sympathisches Motto. Die Schauspielerin Sabrina Amali spielt die Notärztin im ersten, jetzt schon in der zweiten Staffel. Und auf diese Rolle hat sie sich richtig gut vorbereitet. Wie? Das hören wir hier gleich. Wir sprechen über Blut und über TV-Quoten, über ihre schweizerisch-marokkanische Familie und über drei leidenschaftliche Schwestern. Und Sabrina verrät uns auch, wo sie sich gerade wohler fühlt. In Basel oder in Berlin? Ich wünsche viel Spaß.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Sabrina Amali ist bei mir. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Die Notärztin ist bei mir. Ich habe dich so viel geguckt in den letzten Wochen.
Wirklich?
Ja, und deshalb ist es jetzt cool. Und ich habe gedacht, wenn ich dir die Hand gebe, würdest du mir dann den Puls fühlen?
Ja, zeig mal.
Zeig mal, guck mal.
Du bist ja ganz aufgeregt.
Merkst du das wirklich? Mein Ruhepuls?
Ich spüre gar nichts.
Du spürst gar nichts. Da ist nichts mehr zu spüren wahrscheinlich.
Ja, freut mich. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr
und schön,
gerne.
Dass du geschaut hast.
Ja, habe ich. Die erste Staffel allerdings. Jetzt ist ja gerade die zweite läuft jetzt. Und in der Mediathek kann man sie natürlich komplett gucken. Du darfst wahrscheinlich noch nichts verraten von der zweiten Staffel. Aber wenn man die erste kennt und jetzt dann in die zweite startet, hat sich's sehr verändert. Hast du das Gefühl, dass ihr irgendwie an irgendwelchen Rädchen gedreht habt für die zweite Staffel?
Ja, schon. Ja. Es ist so, die erste Staffel, ja, da kommt meine Figur erstmal an. Mhm. Ist neu. Also man guckt durch sie diese ganze Welt an. Und so ging es mir ja auch. Mhm. In der Vorbereitung habe ich ein Praktikum gemacht beim Rettungsdienst. Mhm. Und als ich die Drehbücher bekommen habe, dachte ich mir, Rettungsdienst. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, wie das abläuft. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du dich da auskennst, aber ich wusste nicht, wann kommt die Notärztin, wann kommt die Feuerwehr, die sind alle hier in einem Gebäude.
Dass Feuerwehr und Notärzte so eng zusammen sind,
wusste ich nicht.
Ist tatsächlich war für viele neu.
Ja, ja, und ich fand es total spannend. Mhm. Und dann, als ich das Praktikum gemacht habe, da bin ich auch... Ich wurde einfach dahin geschickt, es hat mich niemand begleitet. Also kam ich da so als Schauspielerin, die jetzt ein paar Tage da mitfährt, rein. Und ich wurde genauso, wie wir das dann dargestellt haben in der ersten Staffel, auch so empfangen.
Ja.
So, wer ist denn die Schauspielerin aus der Schweiz? Und tatsächlich innerhalb kürzester Zeit wurden wir so extrem ein Team, weil das, was du erlebst, dich wirklich zusammenschweißt.
Ja.
Das ist schon... sehr besonders.
Dieses Praktikum hast du in Berlin gemacht, ne?
Ja.
Da warst du, weiß nicht, zwei, drei
Kreuzberg,
Tage?
Kreuzberg-Neukölln, genau.
Ja, okay.
Bin ich 12 Stunden gefahren.
Ja, Kreuzberg-Neukölln, da guckt man wahrscheinlich auch in Wohnungen und in Leben rein.
Oh ja.
Wo man vielleicht auch mal schlucken muss. Und
ja,
du warst da völlig unvorbereitet quasi.
Ja, tatsächlich. Ich hatte ja persönlich Angst vor das Blut oder irgendwelchen Dingen, die ich da sehe, die ich als Nicht-Echtärztin, ob ich das vertrage oder ob ich da zusammenklappe und es peinlich wird, aber es war eher total strange und schräg, immer irgendwo hinzufahren und du weißt nicht, was dich da eigentlich erwartet.
Mhm.
Hinter welcher Haustür, was ist das für eine Welt?
Ja. Haben die dich da auch mal vielleicht weggezogen und haben gesagt, das ist jetzt nichts für unsere Schauspielerin aus der Schweiz?
Nee. Also ich war da in Montur und habe da Sachen zum Schleppen gekriegt und ich habe ein einziges Mal gesagt, ich muss jetzt raus. Aber das war eher wegen dem Duft, wegen dem Geruch. Und weil das so lange ging und das war, also ich darf ja nicht genau erzählen, was ich da erlebt habe, aber es war wirklich ein Haushalt, wo die Beteiligten, glaube ich, Jahre nicht mehr das Haus verlassen haben und auch nicht mehr die Fenster aufgemacht haben. Also so hat es gerochen. Und sehr alt waren und ich musste dann irgendwann mal raus.
Hast du da einige von diesen Fällen, die du da erlebt hast, also haben die dich lange beschäftigt und haben die dir so ein bisschen den Schlaf geraubt?
Ja, ja, also nach der ersten Schicht tatsächlich habe ich mir überlegt, okay, ich erzähle, ich bin krank geworden.
Fluchtgedanken.
Ist völlig übertrieben, ich habe es jetzt gesehen, ich habe alles gesehen, ich brauche jetzt nicht noch zwei Tage da mitfahren. Und ich bin total froh, dass ich es dann durchgezogen habe. Am Ende war das wirklich so, Also es war einer der es hat am meisten meinen Horizont erweitert. Einer der Erfahrungen, die ich nicht missen wollen würde. Mhm. Weil ich, das ist unglaublich. Wir sind halt, wir leben alle in einer Bubble. Mhm. Und plötzlich bist du, siehst du ganz viele andere Leben, die so entfernt sind von deiner. Mhm. Und das Witzige war, danach bin ich zu einer Filmabschlussfeier, da habe ich davor gedreht, parallel. Und dann war das ein Restaurant, es gab Essen und Trinken umsonst. Und
wieder die ganz andere Welt.
Ja, und ich dachte mir, guck mal, also was wir hier alles haben. Und dann heulen wir da so rum. Ich war so, ich habe das da in dem Moment gewertschätzt.
Wollte gerade sagen, hast du es dann genießen können, diese Party, oder hast du gesagt, boah, ist das dekadent und dieser Überfluss und diese heile Welt, hast du die dann in dem Moment vielleicht gar nicht so gut ertragen können oder im Gegenteil voll rein ins Leben?
Nein, ich habe es genießen können, aber ich habe alle total vollgelabert mit den ganzen Fällen und die alle, die konnten das gar nicht hören. Mhm. Ich habe gemerkt, die meisten haben dann irgendwie abgeblockt und gesagt, ja, ich glaube, das tut dir nicht so gut, wenn du das nochmal wieder und wieder weitererzählst, dann kommst du ja nochmal wieder rein die Situation, aber ich war total geflasht. Mhm. Und ich glaube, ich hatte danach dann erst recht Lust, diese Serie zu machen.
Ja. Das Schöne an der Serie ist, an der Notärztin, also ich habe die erste Staffel geguckt, dass sie nicht effekthascherisch ist, jetzt fange ich auch schon an, effekthascherisch ist, dass sie nicht auf Effekte setzt, auf billige, dass es keine Action-Serie ist, sondern dass es tatsächlich so dieser Blick in diese Leben. Man steht mit euch quasi vor der Tür und denkt, oh, was ist da jetzt? Ne? Was erwartet euch da jetzt? Und deshalb würde ich sagen, es ist ein sehr realistischer Blick. Ich habe aber kein Praktikum mit den Notärzten gemacht oder mit den Sunnies. Würdest du sagen, dass es der Serie tatsächlich gelingt, da nah dran zu sein?
Ja, sehr. Die anderen Schauspieler, die aus der Abteilung Feuerwehr, haben auch ein Praktikum gemacht. Mhm. Wir hatten auch viele im Projekt dabei, die auch im wahren Leben beim Rettungsdienst arbeiten. Mhm. Also wurde schon sehr realistisch. Aber klar, ich fand es interessant. Ich wollte es so realistisch wie möglich zeigen. Eben nicht effekthascherisch. Aber im wahren Leben sind die ja so gemächlich, dass es ein schmaler Grat ist, ob das in Fiktion dann nicht zu langweilig. Also,
du meinst, ein bisschen Tempo muss man schon machen, damit man dranbleibt.
Ich weiß es nicht, ja, sag du es mir. Ich denke mir, ich verstehe das schon, weil wenn ganz viel Hektik drumherum ist, dann tut es wirklich gut, das habe ich gesehen, wenn dann der Rettungsdienst wirklich eine Ruhe reinbringt. Ja. So. Und ich auch, wir müssen jetzt drücken. Aber klar, das ist eine krasse Entscheidung und ich glaube sicher, einige Zuschauer denken sich, soll das so?
Da fällt mir gerade ein, ich habe das tatsächlich in einer Folge gedacht. Vielleicht erinnerst du dich dran. Erste Staffel, du entbindest ein Kind, ein kleines Mädchen. Ja. Die Mutter liegt hinten im Kombi und das Kind kommt und atmet, schreit nicht.
Ja.
Und da wirst du in deiner Rolle ganz, ganz ruhig.
Mhm.
Und es passiert erstmal gar nichts. Du sagst nur ganz leise zu deinem Kollegen Sauerstoff. Und dann, das ist eine total ruhige Szene und als Zuschauer wird man fast wahnsinnig, weil ich habe in dem Moment gedacht, okay, das Kind ist tot. Und jetzt, und wie geht es jetzt weiter? Mhm. Und dann aber ganz gemächlich, Sauerstoff, und dann hat das Kind geschrien. Also ihr habt es mit einer unfassbaren Ruhe gedreht und du in deiner Rolle bist da ganz, ganz ruhig geblieben.
Ja.
Das war wahrscheinlich dann einigermaßen nah an der Realität.
Ja, das habe ich tatsächlich so beobachtet.
Ja.
Dann, wenn es brenzlig wurde, wurden die Sanitäter sehr konzentriert.
Aha.
Und das war dann, also die Übersetzung davon war eher ruhiger werden.
Mhm.
Und das fand ich, hatte noch eine Kraft.
Ja, auf jeden Fall. Nee, wirklich. Mhm. Na cool. Weil du gesagt hast, du hast ein Praktikum gemacht jetzt für diese Rolle.
Ja.
Als du 16 Jahre alt warst, hast du schon mal ein Praktikum gemacht.
Ja, da ich weiß, worauf du hinaus.
Da hat man dich allerdings dreimal, glaube ich, nicht reanimieren müssen, aber zumindest dich wieder wachklopfen. Da bist du umgekippt. Da warst du aber im OP.
Ich habe ein Praktikum gemacht in einer Arztpraxis.
Mhm.
Und bin dreimal umgekippt, aber ich muss auch sagen, der Arzt hat gesagt, Wir machen jetzt Schocktherapie. So habe ich das gelernt. Ich nehme dich einfach mit in die OPs und irgendwann gewöhnst du dich dran.
Okay.
Und nach dem dritten Mal hat er gesagt, nee, ich glaube, du bleibst jetzt lieber raus. Ja, also.
Aber du hattest ein Interesse, also hast du dir als 16-Jährige vorstellen können, in die medizinische Richtung zu gehen?
Ja, es hat mich interessiert. Aha. Ja.
Und als du dann zum dritten Mal auf dem Boden aufgeschlagen bist, hast du gedacht,
gesagt, Mist, okay. Ich kann kein Blut sehen. Naja, toll, muss ich was anderes werden.
Mhm. Und jetzt mit dem Filmblut, mit dem du manchmal konfrontiert bist, da kann dein Kopf trennen, offensichtlich.
Also ich sag dir jetzt, was ich liebe, Filmblut irgendwie. Ich finde es meistens zu wenig.
Tatsächlich?
Ja.
Dürfte noch ein bisschen mehr sein.
Ja.
Ja. Interessant.
Ja, schon.
Das ist wirklich interessant. Ich weiß, dass du als junge Frau oder junges Mädchen ganz vielseitig interessiert warst. Ich nehme den Faden jetzt einfach mal auf, weil du gesagt hast, Medizin hat dich dann eigentlich interessiert. Du wolltest aber auch tanzen und Sport machen und ganz, ganz viel. Und hast, wenn ich das richtig mal rausgehört habe, aus einem Gespräch auch mal eine Zeit lang gar nicht so richtig gewusst, was du mit dir anfangen sollst, weil du so vielseitig interessiert warst. Du hast, glaube ich, so gedacht, mit dir stimmt irgendwas nicht.
Ja.
Wann konntest du das denn für dich ins Positive wenden und sagen, hey, cool, ich kann mich für ganz viel begeistern und da kann man dann auch was draus machen, zum Beispiel eine Schauspielkarriere.
Ha, also diese Lebenszeit war sehr schwer für mich. Ich finde es auch wahnsinnig schwierig, wenn du so zur Schule gehst und deine Interessen vielleicht nicht der normale, in Anführungszeichen, Weg, ja, es dahin geht, rauszufinden, was sind denn eigentlich deine Stärken, so.
Mhm.
Und ich habe so viele Jobs gemacht oder Praktikas und wieder abgebrochen und dachte wirklich irgendwie, vielleicht bin ich arbeitsfaul. Aber ich glaube auch vor allem war das so, dass mein Interesse einfach sehr schnell wieder vorbei war oder mich das nächste interessiert hat. Und ja, die Schauspielerei kam eher zu mir. Und irgendwann, ich wusste ja noch gar nicht, dass das ein Beruf ist, so ganz lange, weil ich habe niemanden in meiner Familie, jemand sowas macht. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist wirklich etwas, was mich bis heute nie langweilt.
Ja.
Ich würde jetzt natürlich nicht als nächstes nochmal eine Arztserie machen, weil ich das ja schon durch habe, so. Also die Welt. Aber mich interessiert es total, irgendwo einzutauchen, eben so ein Praktikum zu machen, diese Handfertigkeiten mehr anzueignen und das finde ich dann spannend. Und dann kommt das Nächste.
Aber lass mich da nochmal, weil du gesagt hast, du hast da fast so an dir gezweifelt, ob du irgendwie, was hast du gesagt, arbeitsfaul hast.
Ja, wurde mir auch schon unterstellt.
Wurde dir damals unterstellt, so nach dem Motto so, mach's nichts fertig, bleib doch mal dran.
Aber es ist anscheinend absolut ein Schauspielerphänomen.
Ja, dieses schnell Entflammen für etwas und das dann aber auch schnell wieder langweilig wird.
Alles ein bisschen. Ich habe ganz viele Instrumente angefangen und dann wieder aufgehört und ganz viele Tänze und so. Also viele Schauspieler können ganz viele Sprachen und können das ein bisschen, das ein bisschen, das ein bisschen.
Warst du damals sehr anstrengend für deine Eltern?
Naja, die haben sich natürlich Sorgen gemacht und gedacht, jetzt musst du dich schon mal irgendwie entscheiden. Und ich habe mich auch wirklich zum Teil gezwungen, gesagt, nein, das muss mir jetzt gefallen, ich muss jetzt diesen Weg einschlagen. Und dann ging es mir aber nicht gut. Und irgendwann haben die gesagt, weißt du was, dann machst du jetzt dieses Schauspiel, dann machst du es aber richtig.
Das ist ja gut. Hatten die einen Wunschweg für dich?
Ja, also Ärztin wäre schon ganz toll gewesen, natürlich.
Okay.
Dann, oder?
Ja.
Ja, oder was sicher, deine Eltern hätten sicher auch so, es gibt ja so.
Hätten sich nicht beklagt. Ich glaube, auf Arzt, Ärztin können sich wahrscheinlich alle einigen.
Obwohl das wirklich auch so ein Knochenjob ist.
Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Jetzt darfst du als Schauspielerin eben auch Ärztin sein. Und du hast gerade so schön gesagt, du würdest jetzt natürlich nicht nochmal eine Arztserie machen. Ich meine, du hast jetzt ja deine Arztserie und bist da die Hauptdarstellerin und trägst auch. Ist das richtig, wenn ich das sage? Du trägst dann so ein bisschen auch, oder fühlst du wahrscheinlich, eine Verantwortung. Wenn man die Hauptdarstellerin ist, fühlt man dann eine besondere Verantwortung für das Team, für das ganze Format, dass man denkt, das muss dann auch ein Erfolg werden?
Oh, Also diese Gedanken, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich die nicht hatte. Mhm. Aber das Schöne ist, die habe ich meistens eher vor dem Dreh. Mhm. Und dann ist es total schön zu sehen, ach so, nee, ich muss das gar nicht alleine tragen. Ich habe ein wahnsinnig starkes Ensemble. Mhm. Die Spielerinnen und Spieler sind, ich bewundere die alle total. Wir haben eine sehr, sehr schöne Chemie. Mhm. Wir haben viel gelacht, viel gearbeitet. Wir konnten uns auch gegenseitig ehrlich sagen. So. Also das spürt man schon in der ersten Staffel, finde ich, total. Ich habe das schon in Woche 1 gemerkt. Ich so, okay, da sind wirklich tolle Leute zusammengekommen. Mhm. Und das ist auch gewachsen. Und dann ist man halt am Machen und denkt gar nicht mehr dran. Also ich vergesse dann sogar, dass das irgendwann ausgestrahlt wird. Ja. Und dann geht es um Quote und so ein Zeug. Das, zum Glück aber.
Ich glaube schon auch, dass man sich die Gedanken vorher macht. Wenn die Arbeit dann losgeht, dann ist es wahrscheinlich weg. Aber dann kam dieser, ich glaube im Fall von Staffel 1 war der 13. Februar 2024, da kam die erste Folge ins Fernsehen.
Ja.
Und dann holst dich doch wahrscheinlich zurück, weil irgendeiner wird dann halt doch auf die Quoten schauen und sagen, so, Sabrina, lief ja nun nicht so oder lief toll. Oder man wird dann ja wieder so zurückgeholt in diese Welt, wo eben doch dann die Währung.
Ich habe auch letzten Dienstag, habe ich auch ganz viele Nachrichten gekriegt, toll, mhm. toll, toll, mhm. für heute Abend. Und dann auf einmal bin ich ein bisschen aufgeregt geworden. Ja. Aber schlussendlich denke ich mir, wenn ich sage, ich habe meinen Job so gemacht, dass ich zufrieden einschlafen kann. Vielleicht nicht perfekt, aber mit Seele und wahrhaftig. Dann kann ich es auch loslassen. Klar, ist nicht schön, wenn die Quote jetzt total mies wäre, aber ich würde es nicht persönlich nehmen, sagen wir mal so.
Wirklich?
Ich würde es schade finden, sagen.
Ja. Ja. Ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, das von sie wegzuhalten.
Na, guck mal, ich hatte zum Beispiel mein erstes Theaterstück, war total ein Flop, aber es ist eines der wirklich, also ich habe das so unfassbar gerne gespielt. Mhm. Bis heute war das einer meiner Lieblingsfiguren.
Ja.
Und so die Hälfte hat auch mich, also nicht mich, uns ausgebuht. Und ich musste irgendwie lachen, weil ich mag das auch, wenn es nicht allen gefällt.
Da muss ich jetzt aber mal fragen. Ich würde nie auf die Idee kommen, wenn ich ins Theater gehe, dann schaue ich mir das Stück an und dann kann ich nachher rausgehen und dann sage ich zu meiner Frau oder zu meinen Kindern, puh, hat mir nicht so gefallen. Gehen wir noch was trinken und dann ist gut. So, ich würde nie auf die Idee kommen, Schauspielerinnen, Schauspieler auszubuhen.
Ja.
Ich finde das unglaublich vernichtend und eine finde es ungehörig,
aber
das
ist eine
zu
Emotion
tun. Was habt ihr denn getrieben auf der Bühne?
Ich finde, es ist anscheinend ja so stark gewesen.
Das muss ja furchtbar gewesen sein, oder? Habt ihr provoziert? Also, dass man so reagiert?
Ich finde nicht, aber es hat manche provoziert. Ja, auf irgendeine Art und Weise. Und ich würde, wie gesagt, sagen von mir, dass ich nicht effekthascherisch spiele und auch keine Projekte mag, die so in diese Richtung gehen. Mhm. Aber ich mag das, wenn es nicht einfach nur gefällig ist. Und dann gibt es ja natürlich so und solche Reaktionen.
Ja. Aber Schauspielerin, Schauspieler auszubuhen, kann ja nachher sagen, das Stück, mir hat der Ansatz nicht gefallen, ich möchte so eine Art von Theater nicht sehen, etc. Kann ich ja alles nachher sagen. Aber dass ihr euch doch auf der Bühne da Mühe gebt und alles gebt und euch da so ja auch so öffentlich macht, reagieren?
Okay, es haben jetzt nicht alle.
Du hast gesagt, die Hälfte.
Ja, ich übertreibe gern. 2, 3. Aber die andere Hälfte war total euphorisiert und meistens ist danach eine fette Party losgegangen, weil das hat irgendwie so viel mit den Leuten gemacht und ich fand das herrlich.
Ja. Ich möchte auch so ein bisschen auf diesen Punkt, dass man das aushalten muss, dass man eben auch nicht angenommen wird mit dem, was man tut. Dass das Publikum, es muss ja nicht gleich buhen sein, aber man kann ja auch so ein lahmer Applaus und dann gehen die raus und man merkt genau, das Publikum hat das jetzt nicht gemocht, was wir da gemacht haben. Ja. Ich glaube, das ist schwierig, damit umzugehen. Oder wenn jetzt die Quoten schlecht werden, du hast gerade gesagt, kann ich von mir fernhalten. Ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor. Bist du da besser geworden im Laufe der Jahre? War es am Anfang noch schmerzlicher, wenn was nicht gelungen ist?
ich habe verstanden, dass das ein Projekt zum Beispiel, wie du meintest, ich trage als Hauptdarstellerin des Projekts.
Ist nochmal eine andere, Stellung, die man dann im Ensemble hat.
Ja,
ne,
was verrückt ist, ist zum Beispiel, dann steht in einem Artikel Sabrina Amali, ihre Serie hat diese, sie hat diese Quote erzielt. Und da muss ich ja schmunzeln, weil ich habe ja die Quote nicht, ich alleine erzielt. So.
Ja.
Und ein Projekt, da habe ich ja auch auf ganz vieles gar nicht Einfluss, wie die Filmmusik wird oder wie es geschnitten wird. Ja. Oder so das Gesamtpaket, da bin ich auch nicht immer euphorisiert und denke mir, ja, das ist jetzt genau so, wie ich es machen würde. So, ich kann auf meine Arbeit schauen und denken, ja, da hättest du mehr so und da mehr so, aber schlussendlich hat man wahrscheinlich im Film sogar noch weniger Einfluss als auf der Bühne.
Ja.
Ich finde, was ich immer noch schwierig finde, und das gebe ich zu, finde ich eher so Casting-Situationen, dass ich das nicht persönlich nehme. Auch wenn ich weiß, schlussendlich, man schaut, ob das zum Beispiel im Ensemble passt oder, aber wenn ich wirklich Feuer und Flamme für eine Figur bin und denke, das passt perfekt und das funktioniert dann nicht, finde ich das schwer zu sagen, ich nehme das nicht persönlich.
Ja.
Weil es ja doch ich bin, die mich da präsentiert.
Vor kurzem saß ein Arztkollege von dir hier, der Bergdoktor Hans Siegel.
Ach so.
Und der hat, ich erwähne ihn nur, weil er gesagt hat, ihm hat seine erste Agentin gesagt, wichtigster Lehrsatz für diesen Beruf, weder Erfolg noch Misserfolg hat was mit dir zu tun. Ich fand den Satz komisch, weil man natürlich schon auch mal
natürlich
gute Leistung abbringt oder nicht oder mal funktioniert. Aber was dahinter steckt, ist eben genau das, was du jetzt vom Casting sagst. Man passt dann halt irgendwie nicht zum Gesamtcast oder. Da gibt es tausend Gründe. Und man muss dann aufpassen, dass man sich nicht selbst so vernichtet, wenn was nicht funktioniert.
Ja, manchmal hat man ja auch so eine Phase und kriegt viele, viele Absagen. Also so geht es, glaube ich, allen Spielern, egal wie erfolgreich sie sind. Und dann fängt man schon an sich so kurz vielleicht zu zweifeln. Ich finde das ja auch menschlich.
Absolut.
Weil es ist ja ein Nein an
das
dich.
Also ich würde damit sehr schlecht umgehen können, glaube ich, weil ich trotzdem dann immer an mir zweifeln würde. Also könnte mir 100-mal jemand sagen, hat nichts mit dir zu tun.
Ja.
Ich würde schon sehr genau prüfen, ob
ja, und manchmal ist es auch was Energetisches.
Ja.
Also manchmal ist es, wenn man zu sehr zum Beispiel verkrampft etwas will, dann ist man energetisch nicht frei und es funktioniert nicht. Und manchmal hat man ja so eine Phase, wo irgendwie alles gelingt.
Das ist wie wenn man auf Partnersuche in die Disco
geht. Genau. Ja,
funktioniert
genau.
Nicht.
Ja. Und es ist ja so gemein,
weil
eigentlich ist man ready dafür und würde sagen, ja, ich will.
Ja, genau.
Und dann wollen dich die anderen nicht. Ja. Was ist das denn?
Wenn man es zu sehr will.
Ja.
Ja. Ich habe mir für das Gespräch nur 4 Begriffe aufgeschrieben, weil wir gerade so ein bisschen über die Schattenseiten sprechen. Weil du die mal genannt hast, was quasi zu deinem Beruf dazugehört. Ablehnung, Druck, Niederlagen, Unsicherheit.
Oh.
So hast du deinen Beruf mal eingedampft. Das war in der... In einem Interview mit der Berliner Morgenpost, dass du das mal so gesagt, ne? Toller Beruf, aber eben Unsicherheit, Niederlagen, Druck und auch Unsicherheit. Wie gehst du damit um?
Ja, Unsicherheit meinte ich...
Finanziell wahrscheinlich.
Genau, also du hast, egal wie voll dein Jahr ist, was ist nächstes Jahr? Was ist in 5 Jahren? Und das ist schon so etwas... Ich meine, klar kann man ja sagen, nichts ist sicher. Aber doch, das Leben, also mein Leben ist sehr unstetig. Dann ist sehr intensive Phasen und dann ist wieder vorbei.
Ja.
Und dann gewöhnst du dich an Menschen, wie hier die Notärztin. Wir waren 7 oder 8 Monate zusammen. Irgendwann dachte ich, das ist für immer so. Und dann hast du da so Beziehungen und Alltag und dann ist es einfach vorbei. So. Und ich glaube, sagen wir mal, die ersten Jahre war das für mich sehr schwer, weil ich glaube, ich habe immer am letzten Drehtag dann geheult.
Ja.
Und jetzt sehe ich aber mittlerweile auch die positiven Seiten daran, weil ich denke mir, das ist eigentlich wunderschön. Ich kann mich gar nicht festfahren irgendwo und vielleicht nicht mehr so richtig sehen, was die Tatsachen sind. Weißt du, was ich meine? Es ist wie wenn du in einem Kuchen bist zu lange und dann musst du manchmal einfach verreisen, um wieder klar zu sehen. So.
Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe hier für dich das Angebot, die Notärztin geht 10 Staffeln mit Option auf die Staffeln 11, 12, 13 und 14, dann würdest du erstmal sagen, um Gottes Willen, geh mir weg, weil das ist nicht das Leben, das du führen möchtest. Oder gibt es da so eine ganz kleine Stimme in dir, die sagen würde, ja, genau, das müsste es auch sein.
Also eine kleine Stimme gibt es immer in mir, die sagt, ach, ich will ankommen und dass es einfach immer so einen Alltag gibt und ja, aber ehrlich gesagt hatte ich dieses Leben noch nie. Und wahrscheinlich ist es auch nicht wirklich meine Energie.
Ja.
Weil ich bin viel zu neugierig. Ich freue mich jetzt schon wieder auf irgendwas ganz Neues. Und die zweite Staffel fand ich zum Beispiel wahnsinnig interessant, weil die Figur Nina Haddad für mich so differenziert ist und so eine große Welt hat, dass ich die noch erforschen wollte. Und ich ganz viel Zeit bekommen habe, um dem nachzugehen. Und sie ist mir auch jetzt immer noch nicht langweilig, weil ich mag diesen Menschen sehr. Ich finde, sie ist so auf der Suche und ich bin neugierig, wo es hingeht.
Ich fand es ganz schön, du hast mal gesagt, du magst Rollen, die so ein bisschen ein Geheimnis haben, die nicht gleich in Folge 1 irgendwie alles so Bums auf den Tisch schmeißen und sagen so, da ist gleich so jedes Geheimnis gelüftet. Und das ist ja genau bei Nina Haddad, bei der Notärztin ist das ja tatsächlich so. Man weiß ja lange nicht, warum ist sie denn nach Mannheim in diese Feuerwache 3 gekommen? Warum brauchte sie diesen Wechsel und so? Also da darf man ja auch so Stück für Stück so ein bisschen dahinter gucken dann erst. Also insofern, von der Rolle her müsst ihr oder liegt es dir ja offensichtlich sehr.
Ja, das finde ich auch. Und man kriegt dann schon irgendwann mal mit, so wo die Ursprungswunde ist. Und trotzdem finde ich dann aber wiederum spannend, weil ich so sehr sehe, wie sie ein unfertiger Mensch ist, aber versucht glücklich zu sein. Und diese Themen, du hast eine Berufung gefunden, was ja ein großes Glück ist. Also nicht viele schaffen das im Leben, irgendwie seine Berufung zu finden. Und sie hat das. Und darin ist sie auch verdammt gut, wie ich finde. Aber ist privat, hat sie dafür keinen Platz, irgendwas aufzubauen. So. Und das finde ich auch ein Thema als für mich, also mein Leben jetzt zum Beispiel. Ich habe meine Berufung absolut gefunden.
Ja.
Und ich liebe es auch total. Ich liebe es, was ich tue. Und trotzdem versuche ich irgendwie so eine Balance zu finden, wie ich das Privatleben nicht zu sehr vernachlässige. Oder wie es aussehen könnte, weil es eben nicht dieses, 0815, ich meine das jetzt nicht
abwertend. Ich verstehe genau, wie du es meinst. Du hast keinen Alltag in dem Sinne.
Es gibt keine Formel dafür, die mir vorgezeigt wird. Ja. Okay, ich weiß, es wird wahrscheinlich ein bisschen alternativer, aber wie muss ich rausfinden?
Also irgendwie Stabilität ins Privatleben zu kriegen mit diesen sehr unterschiedlichen Projekten, mit diesem vielen Unterwegssein, das ist wahnsinnig schwierig, oder?
Ja, schon. Ja. Ich finde, aber vielleicht ist es für andere Leute nicht so. Ich meine, ich wohne in Basel und das meiste, was ich drehe, ist in Deutschland. Ja. Vor allem, ich bin viel in Berlin.
Du hast lange in Berlin gelebt, ne?
10 Jahre.
Ich glaube, 10 Jahre. Und irgendwann hat es dich doch wieder zurückgezogen in die Schweiz.
Ja.
Ich empfinde Berlin, wenn ich dort bin, erstmal als super und dann, ich habe dann keine zehn Jahre, um das zu merken. Ich merke es viel früher.
Ja.
Ich denke, ist das anstrengend.
Ermüdend.
Und in diesem ganzen, also das, was am Anfang so reizvoll erscheint, geht einem dann doch ziemlich schnell auch auf den Wecker, finde ich zumindest. Ist es dir auch so gegangen? Ist die Schweizerin in dir dann wieder erwacht und hat gedacht, du brauchst ein bisschen mehr Ordnung wieder, ein bisschen mehr Struktur, als es Berlin bieten kann?
Ja, tatsächlich ist schon so, ja. Weil, umso mehr ich dann gearbeitet habe, umso mehr habe ich mich danach gesehnt, dass es irgendwie ein bisschen kleiner, ein bisschen strukturierter, ein bisschen einfacher das tägliche Leben ist.
Ja.
Und ich merke das jetzt total, seit ich zurückgezogen bin, habe ich so ein bisschen mehr meinen Frieden. Und trotzdem muss ich sagen, hatte ich eine richtig gute Zeit in Berlin.
Ja,
Anfang 20 nach Berlin gekommen aus der Schweiz.
Da ist es auch genau richtig.
Ja, natürlich. Oder? Und ich bin angekommen und war erstmal ich wusste nicht, ob ich gleich wieder abreisen will oder was das ist. Und dann habe ich diese Anarchie in der Luft, ich glaube vor allem, wenn du aus der Schweiz kommst und da alles so seine Ordnung hat, das war wahnsinnig befreiend für mich, ja.
Du bist aber erst nach Wien, ne? Glaube ich mit 18 Jahren?
Ja, ich war kurz in Wien, ich war auch kurz mal in München, in Zürich und dann bin ich tatsächlich sehr lange nach Berlin.
Ja.
Und ich bin auch, um ehrlich zu sein, fast immer noch über die Hälfte des Jahres in Berlin.
Ja, okay. Du hast noch ein Zimmer, einen Koffer, eine Wohnung in Berlin.
Ein Koffer in Berlin.
Ein Koffer in Berlin, der Klassiker.
Ja. Aber das Schöne ist, so ist es für mich eigentlich perfekt. Mhm. Ich kann kommen und dann die ganzen Leute treffen, arbeiten und dann, wenn ich erschöpft bin, gehe ich
gehen.
Dann wieder, kann ja, ich dann genau. auch wieder gehen.
Ich habe, und das hat mich sehr, sehr amüsiert und nicht falsch verstehen, ich habe einen Podcast gehört, den du einem Basler Kollegen gegeben hast. Das war ein sehr schönes Gespräch.
Das
und
hast
da hast
gehört,
du eben, ja
lustig.
Klar, und da hast du eben Schweizerdeutsch gesprochen.
Ja.
Und ich habe mich da reingehört und habe irgendwann tatsächlich, ich glaube, alles verstanden. Und es ist sehr interessant, wie anders du bist.
Wie anders?
Du denkst weniger nach, bevor du antwortest.
Oh, ja.
Es geht schneller.
Ja, natürlich.
Ja.
Ist ja auch meine Muttersprache.
Genau, das hat man deutlich gemerkt. Also
wirklich?
Da, ja, das ist einfach so.
Weiß ich nicht, ob ich das jetzt gut finde.
Entschuldigung.
Aber es ist so. Naja, ja, klar.
Würde mir aber natürlich auch so gehen, dass man da einfach direkter ist und vielleicht nicht so erstmal so. Aber es ist wahnsinnig, wie... Ja, das ist tatsächlich ein bisschen anders klang.
Gut, aber die Jungs, die mit mir den Podcast gemacht haben, die kenne ich schon seit meiner Jugend vielleicht.
Okay.
Hat das auch nochmal.
Das kann ich nicht mehr aufholen.
Dich kenne ich ja
erst seit heute. Das kann ich nicht mehr
aufholen.
Ja, genau. Deine Mutter ist Marokkanerin und du hast drei Schwestern. Jetzt haben wir gerade die Schweizer Seite ja schon ein bisschen beleuchtet. So dieses Strukturierte, das Kleine, das dir jetzt vielleicht auch so ein bisschen so eine Ruhe gibt.
Ja.
Marokkanisch stelle ich mir jetzt deutlich emotionaler vor, vielleicht auch ein bisschen lauter, insgesamt etwas lebendiger.
Mhm.
Trifft es das einigermaßen oder sind das jetzt nur Klischees, wo du sagst, da liegt er daneben?
Meine Mama ist eigentlich eher der ruhige Typ.
Ja?
Ja, also sie ist eher zurückhaltend ruhig und sie ist irgendwie schon sehr schweizerisch. Sie ist sehr pünktlich und wir drei Schwestern, wir mussten uns das hart aneignen.
Mhm.
Aber ich muss sagen, sie ist natürlich auch sehr emotional.
Ja.
Und ich bin meine Kindheit fast jeden Sommer nach Marokko und es hat, ich weiß nicht, impulsiver vielleicht? Doch, schon.
Ja,
doch schon. Leidenschaftlicher.
Leidenschaftlich, ein schöner Begriff.
Ja.
Ja. Und das Verhältnis zu deinen Schwestern ist leidenschaftlich gut, leidenschaftlich...
Ich würde es genau so ausdrücken.
Ja?
Ist auch sehr innig, leidenschaftlich, vielleicht auch manchmal impulsiv, aber schon sehr eng.
Ja, und bei drei Schwestern könnte man sich jetzt vorstellen, dass ihr drei unterschiedlich seid.
Wahnsinnig unterschiedlich.
Ja?
Ja, sehr.
Ist ja oft so, ne? Dass der Teil, den der eine dann so abdeckt, der ist dann sozusagen besetzt und dann muss die andere Schwester wieder sich so einen eigenen Teil erarbeiten oder so ein eigenes Feld. Ist es bei euch
Sinn.
So? Und was ist dein Part? Bist du die Ausgleichende? Bist du die irgendwie dann alle unter ihre Fittiche nimmt? Oder wo
stehst du? Ich finde das total schwierig über mich. Ich könnte es so gut über die
sagen. Dann fangen wir mal so an.
Nee, das machen wir nicht. Ich glaube, das fänden die nicht lustig. Aber ich fände es auf jeden Fall interessant, was sie antworten würden über mich. Ich würde mal sagen, ich bin schon die Beschützende.
Ja?
Ja.
Du bist die Älteste?
Ich bin die Älteste.
Okay.
Und ich habe meine Schwestern leidenschaftlich beschützt, was die auch nicht immer Bock hatten.
Mhm.
Und mittlerweile muss ich sagen, merke ich auch, dass die auch ganz schön viel von mir abfedern oder mich halten.
Ja.
Ja. Meine mittlere Schwester ist zum Beispiel sehr strukturiert und die weiß,
Schweizerisch?
Okay, ja, auch, ja. Mhm. Und merkt, aber sie ist auch sehr leidenschaftlich. Und dann weiß sie, okay, Sabrina hat jetzt hier, das sind nicht so ihre Stärken im Organisatorischen und dann übernimmt sie das. Bin ganz froh.
Sind da Schwächen im Organisatorischen?
Ja, klar. Ich meine, ist ja normal, ist man in einem Dreh und dann kommt die Post und dann kommt man zurück und dann muss man dieses tägliche Leben wieder bewältigen. Ja.
Und wenn du sagst, du bist die, die vielleicht so Beschützende, die auch dann, ich versuche gerade noch zwei Gedanken zusammenzufassen, weil du mal gesagt hast, Leute, die im Rettungsdienst arbeiten,
Haben ein Helfersyndrom.
Nein,
das haben die vom Rettungsdienst mir gesagt, ja.
Genau. Und ist das was, was du im Privaten an dir auch schon entdeckt hast, dass du vielleicht manchmal auch da hilfst, wo die Hilfe gar nicht gewollt ist? Hm. Oder dass man da manchmal sogar zu weit geht dann im Helfen?
Mhm. Ich würde sagen, ich hatte das, glaube ich. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich habe es nicht bei allen, aber bei den Menschen, die ich liebe, habe ich einen Beschützerinstinkt auf jeden Fall und nehme mich manchmal zu sehr zurück. Aber das musste ich mir dann auch beibringen, sozusagen. Nein, ich komme jetzt nicht zu dieser Familienfeier, weil ich muss schlafen, weil ich morgen wieder früh fliege. Mhm. Aber ich mache es auch sehr gerne, muss ich dazu sagen. Also es war nicht mal nur so, dass ich sage, das ist nur negativ. Ich kann verstehen, was es einem gibt, gebraucht zu werden.
Ja, klar.
So.
Ja.
Und da gibt es auch so einen schönen Moment in Staffel 2, falls du die zweite Staffel auch dir anschauen willst.
Natürlich.
Wo man sagt ja über Dr. Nina Haddad, ihre Macke wäre eben, dass sie dieses Helfersyndrom hat und dass sie jeden einzelnen Patienten halt wirklich mit einer vollen Portion Fühli, also so sagt der Kollege das Wort wörtlich, überhäuft. Und der Vorgesetzte fragt sie dann, machen Sie das eigentlich für den Patienten oder machen Sie das für sich selbst?
Ja.
Und in dem Moment fängt sie an zu zweifeln.
Mhm.
Und was dann passiert ist, ist, dass sie ihr diese Leidenschaft verloren hat zu dem, wie sie es tut.
Mhm.
Das fand ich interessant.
Ja. Und hast du dich da erkannt?
Ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich setze nur Grenzen, ich glaube, da würde auch in mir was löschen. Aber es ist ein Austarieren. Und du musst irgendwie, so wie meine Figur auch, sie kann nicht nur Dienst nach Vorschrift machen. Das macht sie ja dann auch so besonders gut, dass sie das nicht macht. Aber ja, wo ist die Grenze?
Ja.
Dass es nicht kippt und dich dann belastet.
Aber du hast gesagt, du musstest das schon ein bisschen lernen
für
dich. Und vielleicht auch, hast du es gespiegelt bekommen auch? Haben gerade deine Schwestern vielleicht dann manchmal gesagt, jetzt ist gut, guck mal nach dir. Wir kommen schon alleine klar. Musste die große Schwester das dann auch mal gesagt bekommen?
Nee, ich glaube, die haben erst mal von mir gebraucht zu hören, dass ich sage, ich kann gerade nicht, so, weil ich das auch gar nie gesagt habe.
Mhm.
Und ich muss auch wirklich sagen, dass ich durch die erste Staffel Notärztin viel drüber nachgedacht habe, über mich. Wie gehe ich eigentlich in diesen Situationen um? Und das hat mich dann auch so zum Denken angeregt.
Aber das ist doch genial, oder?
Naja.
Wenn die Rolle noch so auf gute Art ins Privatleben
Aber das passiert bei mir greift. Meistens eigentlich, dass ich, glaube ich, verständlich, weil du lebst ja in dem Moment das Leben einer anderen Person und erlebst das, was sie erlebt und gehst mit der Entwicklung mit und lässt dich inspirieren davon.
Ich hatte ja aber auch schon Kolleginnen und Kollegen von dir sitzen, die haben gesagt, wenn bei mir irgendwie, sobald ich abgeschminkt bin, vorbei, die Rolle ist weg, habe ich nichts mehr mit zu tun.
Das glaube ich nicht.
Nein?
Nee.
Du glaubst, arbeitet da auch weiter?
Das glaube ich wirklich nicht. Das ist auch so ein Spruch, den ganz viele Kollegen sagen.
Ja.
Das sagt man so.
Um ein bisschen cooler zu wirken.
Vielleicht. Gute Frage, wirklich, weil ich gehe auch nicht nach Hause und denke, ich bin diese Rolle. Also so dieses Hollywood-Mythos. Wenn man mich fragt, ja, und dann kommst du nicht mehr aus dieser Rolle raus. Nein, das bin ja nicht ich. So, aber natürlich gehst du in diese Gedankenwelt rein und wie wenn du und ich einen Abend wirklich sehr tief greifende und ehrliche Gespräche haben, dann muss ich doch drüber nachdenken, wenn ich nach Hause gehe. Ich bin ja kein Roboter.
Ja.
Oder es lässt mich ja nicht einfach kalt, oder?
Ja. Ich denke nicht. Ich meine, du hast mir ja gleich auch den Puls gefühlt. Ihn zwar nicht gefunden.
Oder da war nichts.
Du guckst schon wieder so. Ja, da war nichts. Ja, das ist gar kein Mensch. Jetzt kommt ein Kinofilm von dir raus. Mai Soon. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja.
Ja? Da geht es so ein bisschen um Herkunft, um Familie. Wie würdest du es noch beschreiben? Was ist noch so ein großes Stichwort? Du spielst eine Archäologin, jedenfalls, ich glaube, eine ägyptische Archäologin. Mhm. Und dein Aufenthaltsstatus ist wackelig. Mhm. Und dein Mann hat eine Affäre. Also alles scheint plötzlich so zu zerbröseln. Mhm. Ich habe nur einen Trailer gesehen, aber der war schon sehr eindrücklich. Ist das eine Rolle, die deshalb für dich so schön ist, weil sie nochmal ganz anders ist jetzt auch als dann die sehr, sehr klar definierte Notärztin?
Ich fand es übrigens jetzt total schön, dass du nicht gesagt hast, Mai Soon ist eine Ägypterin, die lalalala, weil es gar nicht darum geht für mich, sondern für mich geht es um eine Frau, die schon mal alles verloren hat in ihrer Heimat. Und eigentlich ist es auch egal wo, sondern jemand, der schon mal alles verloren hat, sich das mühsam wieder aufgebaut hat und nochmal alles verliert. Und was es mit einem Menschen macht. Und was ich interessant finde, ist dieses, was der Mensch denkt, aufzubauen, und sich darüber definiert. Mhm. So Job, Liebe, Familie, Heimat. Und wenn das alles wegfällt, was macht das mit mir? Wer bin ich dann? Also ich fand den Film hochphilosophisch. Und das ist auf jeden Fall einer meiner, sagen wir mal, weisesten Projekte gewesen. Bin sehr gespannt, wie es ankommt. Mhm.
Da sind wir sehr gespannt drauf. Dann eben die zweite Staffel Notärztin gucken. Und weißt du denn, wie es weitergeht oder ob es weitergeht? Wird es eine dritte Staffel geben? Kann es eine dritte Staffel geben? Oder hast du von dir aus schon gesagt, ich möchte nicht in die deutsche Ärztefalle tappen? Also wie es ja einige Schauspielerinnen und Schauspieler
was
schon
ist
erlebt
das, die
haben.
Deutsche Ärztefalle?
Na, dass man halt für immer dann auf diese Rolle eben so festgelegt wird.
Von außen meinst du?
Ja. Wenn man es zu lange spielt. So. Man ist ja immer Segen und Fluch, aber es gibt ja schon Kollegen, die werden halt im Supermarkt dann gefragt, so, wenn es hier in der Schulter wehtut, was habe ich dann?
Blöd. Ja, ich glaube, ich würde es so lang weitermachen, bis es mich noch interessiert. So. Mhm.
Und da ist noch Luft.
Ja, ich finde es fast schon fies, weil sie, glaube ich, am Ende der Staffel, ich darf nicht zu viel verraten, aber am Ende der Staffel eigentlich erst so der Groschen gefallen ist. Und dann hört es einfach auf. Eigentlich würde es für mich dann, ja und jetzt, losgehen. Und falls es weitergeht, das weiß wirklich niemand, das kommt ja auf viele Faktoren an, müsste ich lesen, was sich da die Autoren ausdenken.
Also musst du jetzt doch wieder auf die Quoten gucken, du Arme.
Nö, ich gucke nicht auf sowas, hör auf damit.
Ja. Da kommen dann ja die WhatsApp-Nachrichten.
Nein, ich freue mich natürlich, wenn es gut ankommt und wenn sich die Leute identifizieren, heißt für mich, aha, okay, ich habe daraus wirklich einen Menschen kreiert und nicht einfach eine Schablone, sondern eine Figur, wo sich Menschen damit identifizieren und sich berühren lassen. So, und dann ist für mich, dann bin ich glücklich. Also dann denke ich mir, ja, check. Habe ich gut gemacht. Wenn nicht, dann okay, dann müssen wir das nicht weitererzählen. Mhm. Dann kommt das Nächste, hoffentlich.
Ich hoffe, dass es weitergeht und bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst.
Danke dir.
Es hat großen Spaß gemacht.
Ja, wirklich.
Und war das eine Frage?
Ja. Das ist aber typisch schweizerisch. Wir müssen immer sagen, oh ja, wirklich, oder?
Ja.
Am Ende nochmal fragen.
Ja.
Das weiß ich nicht, das kommt automatisch.
Ja, es hat wirklich Spaß gemacht.
Okay.
Und ich wünsche dir alles Gute.
Hat mir auch Spaß gemacht, danke.
Wirklich?
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD-Mediathek. SWR 4. Da sind wir daheim.